Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Robin Fritzemeier zum Thema: Wie werde ich Notärztin bzw. Notarzt? Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Robin, schön, dass du wieder da bist. Du bist ja echt ein Stammgast geworden. Für die Leute, die dich nicht kennen, du bist Unfallchirurg, du bist Notarzt und auch ab und zu in der Luft als Notarzt unterwegs. Also du hast ein breites Spektrum an Vorerfahrungen, was Notfallmedizin, aber auch was natürlich Unfallchirurgie betrifft. Wir wollten heute mal darüber sprechen, das war übrigens auch deine Idee, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, über das Thema, wie wird man eigentlich Notarzt? Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass das viele gar nicht wissen, vor allem natürlich Berufsanfänger, die vielleicht denken, Mann, das könnte was Spannendes sein für mich, aber was muss ich eigentlich machen? Und vielleicht können wir anfangen mit deinem Berufsweg dorthin, also wie du zum Notarzt sein gekommen bist und was du dafür gemacht hast.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf oder muss. Als mittlerweile alter Mensch, muss ich sagen, musste ich ja noch Zivildienst leisten. Und in meinem Zivildienst bin ich Rettungsdienst gefahren. Und da bin ich eigentlich mit dem Blaulichtvirus infiziert worden und habe den Rettungsdienst kennengelernt und durfte dann mal als nicht ärztliches Personal Hausbesuche machen und habe mir dann mal angeschaut, wie so der ein oder andere Notfallpatient zu Hause wohnt und zurechtkommt und habe den Patienten dann ins Krankenhaus geleiten dürfen und bringen dürfen. Natürlich viel Schreckliches gesehen, viel Schönes gesehen, viele schlimme Notfälle, viele erheiternde Notfälle erlebt. Aber das war so der Bereich oder der Punkt, wo ich als Mensch für mich gesagt habe, okay, wenn du den Weg des Arztseins gehst, da war ja noch die ZVS und das Studium davor, wenn du diesen Weg erreichst, möchtest du gerne Notarzt werden und in diesem Bereich auch ärztlich weitermachen.
Cool, genau. Und kannst du das einmal kurz dann von da an weiter erzählen? Also du hast Medizin studiert natürlich, du bist Arzt heutzutage, du bist Facharzt. Und also hast du das von vornherein so durchgezogen, dass du auch als Notarzt tätig sein konntest und durftest? Und wenn ja, was hast du dafür machen müssen? Also welche Stufen der Qualifikation hast du durchlaufen?
Ja, also ich war plötzlich Arzt nach meinem Studium und durfte, so wie wir alle, die plötzlich Arzt sind, dann auf einer Station in einem Krankenhaus arbeiten. Hatte mich für den Weg der Chirurgie entschieden und musste dann erstmal mein eigenständiges Laufen als Arzt lernen. Und habe da meine Erfahrung gesammelt, aber es war für mich von Anfang an eigentlich klar, dass ich Notarzt werden möchte. Auch da in der Klinik konnte ich aus dem unfallchirurgischen Operationssaal immer in die Liegendartfahrt gucken und habe gesehen, wie die Autos mit Blaulicht kommen und mit Blaulicht fahren und wusste, da möchte ich bald wieder hin und möchte wieder mitfahren. Und für mich war es dann so, dass ich dann meine fast 18 Monate Assistenzarztzeit dort absolviert habe, unter anderem in der Ambulanz und auf der Intensivstation eingesetzt worden bin und habe dann irgendwann den Entschluss gegriffen, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Chef, ich möchte gerne Notarzt werden, ich muss einen Notarztkurs besuchen und habe mir einen Notarztkurs ausgesucht, den ich dann besucht habe, also einen 80-Stunden-Kurs, ist meistens eine ganze Woche plus davor liegendes Wochenende und ich möchte gerne da hinfahren, ich möchte gerne diesen Kurs machen und möchte gerne Notarzt fahren. Als Chirurg wird man dann an vielen Stellen leider fragend angeguckt, warum möchtest du gerne Notarzt fahren? Die Chirurgen gehen in OP und fahren keinen Notarzt. Aber trotzdem war das ein Weg, der für mich bestreitbar werden musste. Und ich finde es auch nach wie vor interessant und spannend und rate auch den Assistenten, die ich weiterbilden darf, immer wieder dazu, dass man das macht. Denn ich finde gerade als Unfallchirurg ist es total spannend, auch zu sehen, was auf der Straße passiert. Und nicht nur im Schockraum zu stehen und zu wissen, ah, guck mal, da kommt Patient XY an und hat das und das. Sondern ich möchte auch sehen, warum draußen eine Versorgung so erfolgt, warum der Patient erst 2 Stunden später nach Unfall im Schockraum ankommt. Denn diese Golden Hour auf Schock oder Golden Hour auf Trauma doch sehr selten eingehalten werden kann, wenn man vernünftige technische Rettung draußen betreibt. Und das sieht man erst, wenn man, wie ich schon gesagt, Hausbesuche macht oder draußen im Notfallgeschehen aktiv ist. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und habe meine Notarzterfahrung dann damit komplettieren dürfen, dass ich, das war, hieß damals noch Fachkundenrettungsdienst, die ich machen musste. Da habe ich dann 10 Einsätze begleitet, mit einem erfahrenen Notarzt mitgefahren. und habe diese nachgewiesen bekommen, war dann beim ärztlichen Leiter Rettungsdienst, habe das bescheinigt bekommen und habe dann meine Teilnehmerbescheinigung vom Kurs plus diese Bescheinigung, dass ich 10 Einsätze, 10 Lebensrettner einsetze, wie es heißt oder wie es hieß, dass ich das absolviert habe, habe das zur Ärztekammer geschickt und habe dann die Fachkundenachweis Rettungsdienst bekommen und durfte mich dann ab dem Zeitpunkt Notarzt nennen. Und plötzlich war ich auch Notarzt.
Ja, da sind schon ganz viele spannende Sachen, die ich nachfragen würde. Du hast gesagt, du bist als Chirurg komisch angeguckt worden, dass du Notarzt werden wolltest. Wobei, wenn ich das richtig so betrachte, ist das ja so ein bisschen 50-50, 50% Chirurgen, 50% Internisten. Okay, das siehst du anders. Aber ich meine, als Neurologe würde man wirklich komisch angeguckt werden, wenn man Notarzt werden möchte. Nehme ich mal an, oder als Augenarzt oder was weiß ich. Also, aber prinzipiell gibt es ja keine Beschränkung, was das betrifft, oder? Also wenn ich den entsprechenden Kurs mache dann, und die entsprechenden Nachweise erbringe, dann kann ich auch als Gynäkologe Notarzt fahren, richtig? Oder?
Ja, seit 2020 gibt es ein neues Curriculum der Bundesärztekammer, wie man Notarzt fährt oder Notarzt wird. Und da heißt es ganz klar, dass man an einer unmittelbaren Patientenversorgung teilnehmen muss. Also ein Labormediziner kann zum Beispiel heute kein Notarzt mehr werden. Aber als Neurologe würden wir dich gerne in die Riege der Notärzte aufnehmen und gerne mitfahren lassen. Wenn ich mir das in den Notarztkursen, die ich mittlerweile unterrichte, mal so schaue und wir umfragen, woher man kommt, dann kommt mittlerweile die Hälfte bis etwas über die Hälfte aus der Anästhesie. Und das letzte Stückchen teilen sich dann Internisten, Chirurgen und dann kommen noch die kleine Gruppe, auch wichtig im Notarztwesen, Kinderärzte, die ja auch das Kindernotarztsystem gerne größer aufgebaut wird in Deutschland, aber auch ein paar Neurologen verlaufen sich dann mal in den Kurs und absolvieren den und wollen auch gerne Notarzt werden. Also es ist ein großes Feld, wo man aktiv werden kann, was ja, glaube ich, ganz deutlich gemacht werden muss. Es gibt noch keinen Facharzt Notfallmedizin in ganz Deutschland, sodass es eine Zusatzbezeichnung ist. Und man ist, egal welcher Profession man entsprungen ist, ist man plötzlich einer für alles. Das heißt, auch ich als Chirurg muss ein EKG lesen können. Auch ich als Chirurg müsste aber, weil du gerade von Gynäkologen sprachst, im Zweifel ein Kind auf die Welt holen. Ich als Chirurg muss auch durchaus meinen Apoplex behandeln können. Aber auch du als Neurologe, wenn du Notarzt wärst, müsstest du eine Thoraxdrainage anlegen können oder auch ein Gelenk zum Beispiel reponieren können, was in manchen Bundesländern auch verlangt wird, dass du das machst, bevor du Notarzt werden darfst.
Genau, du sprichst es gerade an, Bundesländer. Ist das unterschiedlich geregelt? Weil du ja gerade davon gesprochen hattest, dass es von der Bundesärztekammer ein Curriculum gibt zur Ausbildung von Notärzten. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass es wieder Ländersache ist, wie die Ausbildung funktioniert, oder?
Ja, es gibt ein Rahmencurriculum, was von der Bundesärztekammer vorgegeben wird. Und dann gibt es so kleine Nuancen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. In manchen Bundesländern machst du einen Kurs, sammelst deine 50 Einsätze, das ist mittlerweile einheitlich, dass du 50 Einsätze sammeln musst, machst dann, reichst das schriftlich ein, musst aber auch nachweisen, dass du Thoraxdrainagen angelegt hast in Realität und nicht am Phantom, dass du so und so viele Gelenke reponiert hast, dass du so und so viele Zugänge gelegt hast, das musst du nachweisen. Aber in manchen Bundesländern ist die Reposition der Gelenke auch nicht ganz so wichtig. Da wird allgemein nachgewiesen, dass du notfallmedizinisch tätig bist. Aber insgesamt ist das schon eine sehr deutliche Angleichung zwischen den Ärztekammern geworden. Früher gab es eine Ärztekammer, da musste man nur geeignet sein, um Notarzt zu fahren. Das heißt, man hat einen Kurs gemacht, war geeignet und ist dann sofort auf die Straße gegangen. Und in anderen Bundesländern musste man 50 Einsätze sammeln. In Nordrhein war es so, dass man 10 Einsätze, Lebensrettner-Einsätze gesammelt hat. Und dieses ist so ein bisschen vereinheitlicht worden.
Also Kern des Ganzen ist ja anscheinend dieser Notarztkurs. Du hast gesagt, das sind 80 Stunden, die da absolviert werden müssen. Also geballt häufig innerhalb von der Woche zum Beispiel. Da stelle ich mir es sehr schwer vor, die Inhalte überhaupt dafür festzulegen. Kannst du noch mal erzählen, du hast ja gesagt, dass du auch diese Kurse leitest mittlerweile, was da so beigebracht wird und was man da so lernt?
Im Rahmen so eines Kurses muss man plötzlich als Arzt, der in einem beschützten Umfeld Krankenhaus zum Beispiel tätig ist, lernen, was draußen auf der Straße einem begegnet und wie man mit den Gerätschaften, die der Rettungsdienst zur Verfügung hat, einen Patienten therapiert, diagnostiziert und weniger geschadet als vorher ins Krankenhaus bringt. Und diese Abläufe muss man lernen. Man kann jetzt leider in diesen 80 Stunden keine Tüte Routine mitkriegen und sagen, das ist es jetzt. Vor allen Dingen muss man lernen, was der große Berufszweig Notfallsanitäter draußen an Maßnahmen und an Schritten kann und bietet, sodass man seine Kollegen kennenlernt, dass man weiß, was dort abläuft. Und demnach sind diese Kurse auch nicht nur rein ärztlich geführt, sondern ganz viele Notfallsanitäter, die einem beibringen, was im Rettungsdienst draußen passiert. Denn man steigt als Arzt plötzlich als Beifahrer dann in einem Notarzt-Einsatzfahrzeug ein und wird von einem Notfallsanitäter zur Einsatzstelle gebracht. Und man ist der Arzt dort. Wenn der Rettungswagen schon da ist, sind mindestens 3 Notfallsanitäter im Idealfall dann da. Und ich muss mit denen gemeinsam das Ganze wupsen. Und die haben plötzlich einen Fachjargon, so wie wir ein Kauderwelsch im Krankenhaus reden. So ein bisschen muss ich das lernen. Ich muss wissen, welche Gerätschaften, eine Vakuummatratze, eine Schaufeltrage, ein Beatmungsgerät, wie funktioniert das, was habe ich für Möglichkeiten da draußen, habe ich eine BGA oder habe ich keine BGA zur Hand. Also etwas muss ich lernen und so sind diese Notarztkurse aufgebaut, dass ich themenbezogen das lerne. So gibt es einen Tag, wo ich Traumatologie bis zum Abwinken lerne. Einen Tag, wo ich Gynäkologie, Pädiatrie lerne, einen Tag, wo ich wirklich Kardiologie mit EKG lesen lerne. Und im zentralen Punkt ist eigentlich immer wieder auch das Wiederbelebungstraining, das ACLS-Training da, dass ich sowohl Trauma-Reanimationen wie auch Asystole-Reanimationen und hyperaktive Reanimationen, dass ich das alles managen kann, Medikamenten lerne. Und dann ist eigentlich das Schwierige, diese Kurse finden ja an einem Ort in Deutschland irgendwo statt und jedes Bundesland hat wieder andere Regelungen hinsichtlich Psych-KG, hinsichtlich Bestattungsgesetz. Das heißt, man muss so ein bisschen Überblick lernen, wie gehe ich mit einem Patienten um, der nach Psych-KG untergebracht werden muss, wie mache ich das als Notarzt, wenn ich hier plötzlich jemand Totes da habe, fülle ich einen vorübergehenden Totenschein aus, fülle ich eine endgültige Todesbescheinigung aus, bin ich als Notarzt dafür gar nicht verpflichtet. Auch das ist leider alles im föderalistischen Deutschland nicht einheitlich geregelt und auch da versucht man in so einem Kurs so ein bisschen einen Überblick zu.
Wir unterbrechen unseren Podcast für eine kurze Info von unserem Sponsor. Sie sind auch Notärztin oder Notarzt? Dann können Sie sich von unserem Sponsor, dem Personaldienstleister Hire a Doctor Group, für Einsätze in Kliniken und Rettungsdiensten oder in der Veranstaltungsabsicherung, im Auslandsrückholdienst oder Intensivtransport vermitteln lassen. Mehr Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Verschaffen. Wird juristisch noch ein bisschen beleuchtet. Dokumentation ist alles. Man muss auch lernen, das Für und Wider von Dokumentation, wie das geht, worauf ich achten muss. Dass man nachher aber nicht voller Angst auf der Straße ist, sondern trotzdem weiß, ich habe Kollegen, auf die kann ich mich verlassen. Und so geht der Schritt für Schritt, was ich mache. Und ich, wie gesagt, nach dem Kurs geht es erstmal 50 Einsätze begleitet auf die Straße, dass ich da nochmal eine Menge lernen kann und wie so ein trockener Schwamm von jedem Notarzt irgendwas aufnehmen und nachher mich ausbringe und für mich das rausnehme, was ich haben möchte, was ich machen möchte.
Du hast gerade gesagt, es gibt die Notfallsanitäter und es gibt ja auch die Rettungssanitäter, richtig? Die Notfallsanitäter, die können ja deutlich mehr oder dürfen immer mehr an Maßnahmen treffen und durchführen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, genau, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, was dürfen die nicht. Weil ich es richtig verstanden habe, ist ja die Tendenz dazu, dass auch die Notfallsanitäter immer mehr machen dürfen, ohne dass jetzt zum Beispiel ein Notarzt nachgefordert wird. Was hat sich da so in letzter Zeit getan? Was gibt es für Maßnahmen, die Notfallsanitäter zum Beispiel auch selbstständig durchführen dürfen?
Ein Notfallsanitäter ist ja der Berufszweig, der den Rettungsassistenten abgelöst hat, eine 3-jährige Berufsausbildung. Und leider ist auch da mittlerweile keine einheitliche Regelung in ganz Deutschland geschaffen. Das war das, was sie alle erhofft haben. Alle haben gedacht, Mensch, jetzt wird der Notfallsanitäter geschaffen. Jetzt können wir bald ganz viel ähnlich eines Paramedics-Systems oder ähnliches aktiv werden. Es muss ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst, das ist ein Notarzt, der für den Träger des Rettungsdienstes die Qualitätsmanagementleitung des Rettungsdienstes übernimmt und der wird im Rahmen von Zertifizierungsmaßnahmen, curricularen Tätigkeiten, Maßnahmen prüfen, bewerten und für Notfallsanitäter freigeben. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Analgesie, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Wenn wir in die Ambulanzen gucken, sehen wir häufig, dass Patienten analgetisch unterversorgt sind, dass man da verschiedene Möglichkeiten der Analgetika für Notfallsanitäter freigibt. Da sei nur einfach mal die Diskussion gegeben, gebe ich Novalgien mit allen Für und Wider oder gebe ich stattdessen lieber Paracetamol IV, gebe ich BTMs für Notfallsanitäter frei. Da gibt es relativ frisch eine Sprechung, dass gesagt wird, auch das ist möglich, auch das ist machbar. Dafür muss man natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Da gibt es dann ärztliche Leiter Rettungsdienste, die sagen, ich gebe Morphin frei. Andere sagen, nee, ich gebe das auf keinen Fall frei. Also auch das muss man lernen, auch das muss man dokumentieren und schulen. Also auch da leider kein Go für alle Zweige, alle Bereiche. Denn fahre ich in der einen Stadt, ist es so, fahre ich in der nächsten Stadt, ist es ein bisschen anders gelöst. Da hat es mal in Nordrhein-Westfalen eine große Bewegung gegeben, dass man ein Kompendium geschrieben hat, wo Rettungsdienstbereiche beschrieben haben, was man dort alles machen kann und machen darf, wo mit Flowcharts wunderbar alles durchgegliedert ist. Aber am Ende der Seite steht dann auch ganz klein, was in welchen Bereichen wie umgesetzt wird. Und da sieht man wieder, wie viele verschiedene Nuancen dann doch da differieren. Wobei das, glaube ich, der richtige Weg ist, um dort einen einheitlichen Bereich zu schaffen, ohne Patienten, der im Mittelpunkt stehen soll, gut zu helfen, dass der gut abgedeckt ist, zum Beispiel mit Analgetika. Es wird dann immer die Thorax-Drainage genannt, aber machen wir uns nichts vor. Wenn man der Statistik glaubt, dann legt ein Notarzt alle 6 Jahre mal eine Thorax-Drainage. Das mag sicherlich für einen bodengebundenen Notarzt hinkommen. Wenn du aber ein Notarzt auf dem Hubschrauber bist, dann bist du an einer Einsatzstelle, legst es häufiger. Dementsprechend wissen wir jetzt alle, wie man die Statistik auswerten darf. Dann legt nämlich der bodengebundene Notarzt noch seltener Thorax-Drainage. Und wie oft soll jetzt der Notfallsanitäter eine Thorax-Drainage legen? Also das sind sicherlich Maßnahmen, die sind am Endpunkt der Diskussion angekommen. Da finde ich den peripher-venösen Zugang deutlich wichtiger. Da finde ich die Analgesie deutlich wichtiger. Und das sind Maßnahmen, die muss man lernen, die muss man schulen, die muss man können. Aber auch dieses Lernen, Schulen, Können würde ich auch für den Notarzt ganz dick unterschreiben. Denn auch als Arzt kann ich nicht alle Maßnahmen gleichzeitig. Also ich muss regelmäßig als Chirurg, würde ich ganz unverblümt sagen, nochmal gucken, dass ich das Intubieren noch ohne weiteres kann. Auch das ist eine Sache, die ich mache. Das macht jeder Anästhesist subkortikal mit zu den Augen und Händen auf dem Rücken. Dafür wird der wahrscheinlich bei der Reposition eines Gelenkes eher schlucken, wenn er das machen muss. Und wir alle haben große Sorge, wenn wir zum Kind fahren und der Pädiater, der Notarzt fährt, wird sich darüber schlapplachen. Also Lernen und Fortbildung bleibt da ganz wichtig.
Ich hatte ja vorhin erzählt, dass du auch im Hubschrauber unterwegs bist als Notarzt. Was muss man machen, um das tun zu dürfen? Gibt es da noch eine spezielle Qualifikation für? Oder muss man einfach Glück haben, dass man da reinkommt? Oder wie ist das?
Glück muss man dabei auch haben, ja. Für manche ist es auch Pech. Also man muss Notarzt sein, um auf den Hubschrauber zu dürfen. Man muss gewisse Zusatzqualifikationen haben. Dann gibt es die Empfehlung, dass man einen Intensivverlegungskurs besucht haben sollte. Man sollte extra einen Kurs für Kinderversorgung nochmal besuchen. Man sollte einen Kurs für schwierige Atemwege besucht haben. Das sind aber alles Empfehlungen. Insgesamt gibt es keine auf dem Papier festgeschriebene Variante, um als luftgebundener Notarzt was Besseres zu sein als der bodengebundene Notarzt. Man muss eine gewisse Einsatzroutine haben. Da differieren auch die Angaben zwischen Organisationen, wie viele Einsätze man als bodengebundener Notarzt gesammelt haben muss. Und dann muss man natürlich irgendwann an so eine Stelle rankommen, an so eine Möglichkeit rankommen und dann das Glück haben, dass da ein Platz frei ist. Denn da sind wiederum die Luftrettungsorganisationen sich alle einig. Man muss regelmäßig am Ball bleiben, weil man hat ja nicht nur die notärztliche Versorgung, sondern jetzt plötzlich auch noch die Fortbewegung in einem Fortbewegungsmittel, was nicht so handelsüblich ist. Also ich glaube, Autofahren, damit haben wir alle viel Kontakt, mit dem Hubschrauber haben wir weniger Kontakt. Und da ist es laut drin, da ist es eng drin. Andere physikalische Einflüsse, die auf uns Einfluss nehmen. Wir haben so einen großen Ventilator auf dem Dach, der gefährlich werden kann, je nachdem, wie dicht man rankommt, wo man steht, sodass man also auch dafür eine Lufttauglichkeit beibehalten sollte. Und deswegen wird empfohlen, dass man mindestens 3 Dienste pro Monat auf dem Hubschrauber fliegen sollte, um diese Einsatzfähigkeit zu behalten.
Lass uns noch mal einen kurzen Schritt nach vorne wählen. Und zwar angenommen, du bist jetzt Notarzt, darfst dich Notarzt schimpfen. Wie ist das eigentlich? Also wer ist dann eigentlich dein Dienstherr sozusagen? Wer bezahlt dein Honorar oder deine Rechnung? Und wie ist das mit deinem eigentlichen Arbeitgeber im Krankenhaus zum Beispiel? Ne? Aber ich kriege das ja immer mit, dass ihr dann nicht da seid in der Klinik, weil ihr Notarztdienst habt. Wie ist das geregelt? Also das Krankenhaus selber bezahlt ja nicht die die Notärzte, richtig?
Die Aussage, weil ihr immer nicht da seid, freut jeden Chef, der auf den Personalplan guckt und sieht, ach guck mal, der fehlt schon wieder. Aber völlig richtig, man ist, wenn man im Notarztdienst ist, da gibt es verschiedene Konstrukte, aber häufig ist man dann außerhalb des Krankenhauses. Das heißt, man sitzt auf einer Rettungswache, auf einer Notarztstation und wartet auf die Einsätze und fährt dann mit dem Notfallsanitäter oder fliegt mit der Besatzung raus und hat dann den Notfalleinsatz, den man abarbeitet. Wer jetzt das Gehalt bezahlt, hängt davon ab, wer Träger und wer Unternehmer dieses Notarztstandortes ist. Wenn ich unsere Klinik hier nehme, wir haben 3 Notarztstandorte, die wir fest unter Vertrag haben, die wir besetzen. Das heißt, 3 NEFs werden von der Klinik besetzt. Und dementsprechend, wenn ich auf einem dieser 3 NEFs sitze, ist das meine Arbeitszeit, die von der Klinik bezahlt wird. Insgesamt ist das ein ja, eine Gestellung, die über den Kreis, über die Kommune und schlussendlich über die Krankenkassen finanziert wird und dann umgelegt wird. Ich kann aber genauso gut auch als Honorarkraft tätig sein, vorausgesetzt mein Hauptarbeitgeber genehmigt das oder wird darüber informiert, sodass ich als privatwirtschaftlicher Mensch dann irgendwo als Notarzt fahre. Da streiten sich auch immer wieder, ist das sozialversicherungspflichtig oder nicht. Es wird ganz klar die Empfehlung ausgesprochen, man muss 10 Stunden irgendwo eine Festanstellung haben, damit die Honorartätigkeit als Notarzt woanders mit allen Gesetzen in Deutschland gut und regelrecht abzuarbeiten ist und zu bewerkstelligen ist. Und dementsprechend wird entweder eine Vermittlungsfirma Gehalt zahlen, weil man über die fährt, oder wenn ich direkt bei einer Stadt oder bei einem Träger Notarzt fahre, zahlen die mich. Oder wenn ich irgendwo angestellt bin und die entsenden mich dahin, zahlen die mein Gehalt.
Okay. Du bist ja, du hast es schon gesagt, du bist ein bisschen erfahrener und älter, hast du gesagt. Könnte auch sein, du bist ein alter Hase ein bisschen. Und du machst eben halt auch diese Notarztkurse, du leitest die. Wie ist so dein Blick auf die Notarztausbildung an sich? Also ich habe das gerade so ein bisschen rausgehört, dass es sehr uneinheitlich geregelt ist überhaupt in Deutschland, dass viele Sachen mit kann gekennzeichnet sind, aber nicht mit muss. Deswegen wollte ich dich gerne nochmal fragen, was denkst du, was eigentlich ja unbedingt geändert werden müsste? Oder gibt es solche Aspekte, wo du sagst, es ist nicht ausreichend von der Qualifikation her?
Also ich glaube, das größte Problem ist diese Uneinheitlichkeit. Aber das ist ja nicht nur in dem Notarztsein so, das ist ja in allen anderen Bereichen auch so. Wenn ich Facharzt für irgendeine andere Bezeichnung bin und woanders die gleiche Facharztbezeichnung schaffe, dann muss ich auch unterschiedliche Bedingungen teilweise erfüllen. Also diese Uneinheitlichkeit, glaube ich, ist gerade für so einen Notarztkurs total schwierig. Man hat 9 Tage in der Regel, die man jetzt unterrichtet. In dieser Zeit möchte man Leute, die aus der ganzen Bundesrepublik und teilweise aus Nachbarländern kommen, darin schulen und denen möglichst viel Wissen mitgeben, sodass man von morgens bis abends mit denen zusammensitzt, Theorieunterricht macht, Praxiseinheiten macht, dass man denen ganz viel beibringt. Und am Ende müssen die eigenverantwortlich vor Ort gucken, was brauche ich überhaupt von dem, was ich gelernt habe. Habe ich die Gerätschaft, die ich gelernt habe? Wie läuft das hier? Wie dokumentiere ich hier? Mache ich das digital? Mache ich das auf Papier? Habe ich hier ein Spineboard? Habe ich hier eine Schaufeltrage? Habe ich hier ein Sonogerät auf dem Rettungswagen, auf dem NEF oder wie auch immer? Also solche Sachen muss ich für mich erstmal checken und das muss ich eigenverantwortlich machen. Und das meiste, was viele dann erst verstehen, ist, dass man als Notarzt meistens in den meisten Rettungsbezirken plötzlich der medizinisch höchst Ausgebildete ist. Häufig heißt es, man ist der medizinische Einsatzleiter dann draußen und man hat nicht mal den Notarzt, den Oberarzt, den ich rufe und sage, pass mal auf, ich habe da mal eine Frage, sondern sowas gibt es nur in ganz wenigen Städten und Kreisen, dass ich einen Oberarzt im Rettungsdienst habe. Meistens muss ich gucken, dass ich selbst zu Rande komme. Und dieses muss man vornehmlich im Kurs beibringen, dieses Troubleshooting, das beibringen, sei vorsichtig mit den Maßnahmen, die du machst. Du musst immer einen Schritt weiter denken. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel Potenzial, was man da deutschlandweit einbringen kann. Man sieht es ja auch, ich meine, das ist ein Lehrberuf schlussendlich. Ne? Man ist plötzlich Arzt, man ist plötzlich in dem Fall auch Notarzt und muss dann seine Erfahrungen draußen sammeln. Aber so ist es in jedem Tätigkeitsfeld des Medizinseins. Man ist nach dem Studium auch nicht völlig fertig ausgebildet, sondern sammelt seine Erfahrungen. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich fortbildet, dass man für sich seine themenbezogenen Sachen sucht, die einen weiterbringen. Auch das ist leider sehr uneinheitlich gelöst. Es wird gesagt, wir sollen 20 CME-Punkte in 2 Jahren sammeln für das Notarztsein. Da ist es bei manchen Ärztekammer-Zuständigkeiten ist es so, dass die Ärztekammer absegnen muss, welche Fortbildungen dafür zählen. In manchen Bereichen ist es einfach so, dass der ärztliche Leiter Rettungsdienst das bestimmt, was dafür zählt. Und 20 CME-Punkte, machen wir uns nichts vor, das ist relativ einfach. Also da mache ich 7 Kreuzworträtsel in einer Fachbroschüre, dann habe ich schon 21 Punkte, dann habe ich jetzt nur 1 Punkt zu viel dafür. Also da ist man ganz schnell dabei und ob ich das wirklich gelernt habe, ist nochmal dahingestellt. Und was ich schon sagte, ich halte es für sehr wichtig, dass man auch in den Bereichen, in denen man nicht so fit ist, sich weiter fortbildet. Und dann muss ich mir die Themen suchen und mich da weiterbilden.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die jetzt nicht unbedingt was mit dem eigentlichen Thema hier zu tun hat, die mich aber total interessiert. Und zwar, wie ist das eigentlich mit ja, so digitalen Lösungen? Also gibt es eigentlich sowas wie einen Video-Call sozusagen mit einem Notarzt, falls keiner vor Ort sein kann? Auch im Rettungsdienst gibt es ja Probleme mit Fachkräftemangel. Also gibt es sowas, dass man sozusagen die, über die Rettungsstelle mit einem, sich mit einem Notarzt verbinden lassen kann oder so?
Ja, das ist gerade ein ganz heißes Thema, was du da anschneidest. Die Telenotarztbereitschaften werden ja immer mehr hergestellt. Und da gibt es ja gerade hier um die Ecke in Aachen ein riesengroßes Testgebiet, was lange, was viel Erfahrung damit gesammelt hat, dass man einfach als Rettungsdienst vor Ort sagt, ich brauche hier einen Notarzt, und man sich dann mit der Leitstelle, mit einem Telenotarzt, der dort vor Ort ist, aufschalten kann. Die haben jetzt technisch sehr viele Voraussetzungen erfüllt, dass man da mit Video und Bild und Ton das Ganze gut übertragen kann, dass man da auch ja, seine seinen Salomon und seine Weisheiten abgeben kann. Aber es fehlt halt die Hand. Man kann nicht manuell eingreifen, sondern man kann nur durch Wissen eingreifen. Das ist ein Bereich, der gerade ganz gewaltig aufgebaut wird, der bundesweit weiter wächst und weiter wichtiger wird. Da werden momentan ganz gewaltig Schulungen betrieben, um Telenotärzte auszubilden. Der Telenotarzt sein ist nochmal eine ganz andere Sache als vor Ort Notarzt zu sein, denn ich muss meine Maßnahmen beschreiben, dass die jeder vor Ort versteht. Ich muss dort alles so ganz klar dokumentieren, auch für mich. Ich muss das alles einschätzen können, denn so Sachen wie am Patienten mal eben von hier nach da gucken, kann ich halt nicht, weil ich nur über eine Kamera die Daten kriege. Also das ist schon sehr wichtig, aber auch die KI nimmt immer ein bisschen mehr Einzug in den Rettungsdienst, ob es einfach nur eine Interpretation von EKGs ist. Das kennen ganz viele, die auf EKGs gucken, dass da plötzlich schon eine Diagnose draufsteht. Aber die werden auch immer besser. Es gibt irgendwelche Apps auf Smartphones, dass ich EKGs fotografiere und dann eine Diagnose bekomme. Aber einfach nur auch Medikamenteliste, dass ich da einen QR-Code einscanne und weiß, ob das, was ich geben möchte, mit dem, was der Patient von Hause aus schon einnimmt, interagiert. Also auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten der Technik und der Zukunft. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Und es bleibt gespannt abzuwarten, wie sich der Rettungsdienst in Deutschland da weiterentwickelt.
Ja, total cool. Ich denke da gerade an VR-Brillen und so. Aber gut, das ist jetzt noch ein bisschen abgefahrener. Robin, danke. Das war spannend. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich habe noch ganz viele oder hätte noch ganz viele Fragen, aber ich denke, das ist jetzt einfach mal ein guter Einblick gewesen, wie so der Weg aussieht zum Notarzt, zur Notärztin. Ja, danke dir dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.